Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und bei uns, Sie haben es in den Nachrichten gehört, geht es um diese frisch gekürte Preisträgerin.
Vielleicht bin ich jetzt selbst sicher genug, um das für mich sagen zu können. Gibt es auch vom Schreiben über sich selber so etwas wie eine literarische Umsetzung, also ein Umschreiben des eigenen in etwas Literarisches? Und darauf bestehen zu können nach so langer Zeit war erleichternd für mich.
Das ist sie, Judith Herrmann. Sie erhält in diesem Jahr den Wilhelm Raabe Literaturpreis, auch unsere Auszeichnung, gestiftet von der Raabestadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk. Es ist ein Preis, der für ein Buch verliehen wird, aber auch das Lebenswerk würdigt. Im Fall von Judith Herrmann sind es ihre Poetikvorlesungen, die im Frühjahr erschienen sind. Wir hätten uns alles gesagt. Ja, und dazu sagen uns gleich alles die Juryvorsitzende Wiebke Poromka und der langjährige Juror Thomas Geiger. Willkommen zur Lesart allerseits. Der Wilhelm Raabe Literaturpreis ist ein gemeinsamer von Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig, seit dem Jahr 2000 verliehen, mit 30.000 Euro schön dotiert. Und dieses Jahr geht er an Judith Herrmann. Bei mir im Studio sind jetzt Wiebke Poromka aus unserer Redaktion. Sie ist die neue Juryvorsitzende. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und ebenfalls bei uns ist Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Er gehört der Jury schon viele Jahre an. Schön, dass auch Sie Zeit haben. Hallo.
Hallo.
Herr Geiger, Sie waren, wie gesagt, schon lange dabei beim Wilhelm Raabe Literaturpreis. In diesem Jahr wird nun als Buch kein Roman ausgezeichnet, sondern Judith Herrmann erhält den Preis für ihre gedruckten Frankfurter Poetikvorlesungen. Das ist schon eine besondere Wahl, nicht wahr?
Das ist eine besondere Wahl. In der Tat, da haben wir uns auch in der Jury darüber auseinandergesetzt. Aber da die Vorgabe des Wilhelm Raabe Literaturpreises ist, es soll ein erzählender Text sein, haben wir uns auf der anderen Seite wiederum verhältnismäßig schnell darauf geeinigt, dass das keine Poetikvorlesung im klassischen Sinne ist. Also es hat keine Literaturwissenschaftlerin oder sondern eine Autorin zu uns gesprochen und kein Autor oder keine Autorin als Literaturwissenschaftler, wie das etwa Uwe Jonsson, Ingeborg Bachmann oder Christa Wolf gemacht haben, um mal ein paar Namen zu nennen.
Alle und Großen waren
alle dabei. Großen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in diesem Lande zum literarischen Ritter, zur Ritterin geschlagen zu werden. Das eine ist der Büchnerpreis, das andere ist die Einladung zur Frankfurter Poetikvorlesung.
Wiebke Poromka, was zeichnet in Ihrer Meinung nach dieses Buch so besonders aus?
Ja, das sind in der Tat Erzählungen, Selbsterzählungen. Und auf der einen Seite verdichten Sie das Werk von Judith Herrmann, das ja seit 25 Jahren schreibt sie Erzählungen und auch Romane, und in diesen Erzählungen, da kommen Motive vor, Motivationen, die man schon kennt, auch ein Ton, den man von Judith Herrmann kennt. Sie reflektiert auch ihr eigenes Schreiben, vor allen Dingen den Urgrund ihres Schreibens, nämlich im Grunde das Nicht-Aussprechen-Können von Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und das Interessante ist und das Besondere ist, dass sie ganz viel Intimes preisgibt, erstmals in diesem Buch.
Über ihre Familie.
Über ihre Familie, über ihren depressiven Vater, über das Aufwachsen in einer düsteren Neuköllner Wohnung. Und das Besondere ist und die große Gabe von Judith Herrmann, dass sie dieses scheinbar Private oder Private immer wieder ins Imaginäre kippen lässt, verschiebt. Und dadurch entsteht eben ja so eine erzählende Schutzhülle. Und die hat uns wahnsinnig beeindruckt, weil sie eben zugleich auch diese Verletzlichkeit doch zulässt.
Ich kann mich erinnern, als das Buch im Frühjahr erschienen ist, da war das in der Literaturkritik allgemein so eine Verblüffung, dass Judith Herrmann zum ersten Mal von sich so erzählt, weil sie auch, wie wir vorhin sie in dem O-Ton gehört haben, ja so das Verschweigen in ihrer Prosa ganz, ganz wichtig ist. Ne?
Das ist vollkommen richtig, und das Verschweigen und der Die Möglichkeit ist wichtig in der Literatur. Deswegen der Titel wir hätten uns alles erzählt, ist ja auch schon wieder mehrdeutig.
Konjunktiv. Ne?
Konjunktiv. Da mit meiner Landsmannschaft ein paar Sachen kann man im Bayerischen besonders gut. Der Konjunktiv gehört dazu. Und damit spielt und arbeitet Judith Herrmann eben nicht nur in diesen Erzählungen, nicht nur in diesen Vorlesungen, sondern auch überhaupt in ihrer Literatur. Das ist immer ein Spiel zwischen Wahrheit, Wirklichkeit und Fiktion. Das ist das Terrain, auf dem Judith Herrmann spielt wie kaum eine zweite.
Der Preis erwürdigt ja auch, aber auch die gesamte Leistung eines Autors, einer Autorin. Oft sind es ja ältere. Ich kann mich noch an Gerd Loschütz etwa erinnern, den alten Gentleman. Vor 2 Jahren hat er den Preis bekommen. Judith Herrmann ist ja noch vergleichsweise jung.
Das stimmt, aber zugleich ist es kein Preis, der sozusagen ein Lebenswerk abschließen soll, sondern es ist ein Preis, der ein Werk würdigt, was schon erschienen ist, aber auch natürlich, der auch noch in die Zukunft blickt und auch Autorinnen auszeichnet, von denen wir eben noch große Bücher erwarten. Und ich freue mich besonders, das muss man vielleicht nochmal sagen, Judith Herrmann ist sehr erfolgreich gewesen, zunächst bei der Kritik und beim Publikum, in den vergangenen Jahren aber meiner Ansicht nach auch immer wieder, gerade von der Literaturkritik, nicht besonders fair behandelt worden. Und ich glaube, das liegt nicht zuletzt an dieser Verletzlichkeit, die auch in diesen Texten steckt. Und da reagieren manche Kritiker auch ganz schön harsch drauf, weil natürlich Texte auch immer was bei einem auslösen. Und umso schöner ist es, dass sie jetzt so einen Preis bekommt und damit nochmal auch wirklich ihr gesamtes Schaffen, auch die Erzählung, in dem all das, was wir jetzt über das neue Buch erzählt haben, eben auch mitschwingt.
Jedenfalls sind Thomas Geiger seit Sommerhaus später alle Bücher auf jeden Fall immer Ereignisse gewesen. Bei der Kritik auch durchaus mäkelnd, aber beim Publikum eigentlich immer erfolgreich. Fast alle waren große Bestseller. Für alle jetzt, die so dieses literarische Sachbuch jetzt noch nicht in der Hand halten, wie baut sie denn dieses Buch genau auf? Sie haben vorhin schon einen schönen Versprecher gehabt, ja, diese Poetikvorlesung.
Ja, genau. Sie fängt tatsächlich an mit einer Erzählung ihrer Frühzeit von Sommerhaus später. Wir sind in der Landschaft von Sommerhaus später, wir sind im Prenzlauer Berg und sie schildert, wie das Kurzgeschichten-Schreiber eben können, in ganz kurzen Strichen eine Situation und Figuren. Das ist auch eine der ganz großen Fähigkeiten von Judith Herrmann, dass sie den Leser sofort in Situationen mitnimmt und sofort eine Personage aufbaut, die wiedererkennbar wird und die dann scheinbar für etwas steht. Und das kommt dann trotzdem mit Schwanken.
Sie trifft einen Bekannten, dem sie in einer Bar folgt, und dann sitzen sie am Tresen, trinken Whisky und schweigen eigentlich, ne?
Genau, aber vorher ist sie mit einem Schriftsteller die einzige Figur, soweit ich das sehe, die nur mit einem Vornamen benannt ist. Wir ahnen, wer es ist. Wir wissen es natürlich wie immer nicht. Und sie trifft, die Figur, die sie trifft, ist der Psychoanalytiker. Und jetzt nochmal zum Aufbau. Genau. Es sind 3 Vorlesungen, es sind 3 Blöcke. Das eine ist grob gesagt Psychoanalytiker und Wahlfamilie, also ihre Freunde. Das zweite ist ihre eigene Familie. Das ist das Intime, von dem wir gesprochen haben, und das für die Kritik Sensationelle, dass sie sozusagen persönlich wurde. Und das dritte ist die Gegenwart, wo wieder ein Lebensgefährte auftaucht, der wie war, das wissen wir alles wiederum nicht.
Ja, und interessanterweise dieser Psychoanalytiker, der jetzt gerade erwähnt wurde, der sagt, so bringt diese Poetologie von Judith Herrmann im Grunde auf den Punkt, der sagt nämlich, als er Erzählungen gelesen hat, wo auch er vermeintlich als Figur drin vorkommt, was für eine unermüdliche Detailarbeit, alles so geschickt zu verfremden, zu entstellen, dass am Ende nichts mehr richtig ist, aber alles wahr.
Hören wir sie jetzt mal selbst, Judith Herrmann. Sie hat ihr Buch als Hörbuch eingelesen. Wir haben eine ganz kurze Passage ausgewählt aus Wir hätten uns alles gesagt. 1 Minute, Judith Herrmann.
In einer der Rezensionen zu Allerliebe Anfang hieß es, ich hätte 2 Probleme. Ich könne nicht schreiben und ich hätte nichts zu erzählen. Ersteres beiseite gelassen, enthält die zweite Anmerkung eine eigenartige Wahrheit. Ich habe nichts zu erzählen, weil ich das, was ich eigentlich zu erzählen habe, nicht erzählen kann. Ich kann mir diese Frage aus der roten Korallengeschichte beantworten. Nein, keine Geschichte ist die, die ich erzählen wollte oder müsste. Aber ich kann davon erzählen, dass ich das Eigentliche nicht erzählen kann. Das Verschweigen des Eigentlichen zieht sich durch alle Texte. Und es hat sich schon lange von der Familie ab und nach außen gewandt. Es hat sich, durchaus im psychoanalytischen Sinne, übertragen.
Judith Herrmann hier im Deutschlandfunk Kultur. Eine Passage aus Wir hätten uns alles gesagt. Das mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis nun ausgezeichnete Buch. Im Studio sind Wiebke Poromka und Thomas Geiger von der Jury. 9 Köpfe sind es insgesamt, die über den Preis entscheiden. Wie ist hier das Prozedere? Sie, Wiebke, haben die Jury erstmals geleitet.
Ja, ganz genau. Wir sind 9 Jurorinnen und Juroren und wir nominieren für diesen Preis. Jeder von uns kann 2 Titel vorschlagen und dann treffen wir uns einmal und erstellen aus dieser großen Vorschlagliste, die nicht öffentlich gemacht wird, eine Shortlist. Die ist ja vor 2 Wochen bekannt gegeben worden. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen und diskutieren einen Tag lang über diese 5 Titel, die da nominiert worden sind.
Wer stand denn Thomas Geiger noch zur Debatte?
Sierko Fatach, Thomas von Steinecker, Dennis Utloh, um mit den Herren anzufangen, Theresia Mora und eben Judith Herrmann.
Theresia Mora, die jetzt auch für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Das sind eine starke Konkurrenten. Ne? Wie verliefen denn die Diskussionen? War es kontrovers? Sie sagten vorhin schon, wir haben uns eigentlich relativ schnell geeinigt.
Juryarbeit ist eine ganz eigenartige kommunikative Geschichte. Und eine Wichtigkeit ist wie beim Erzählen von Judith Herrmann eine gewisse Verschwiegenheit. Denn man spitzt ja zu, um einen eigene Kandidaten ein wenig in den Vordergrund zu schieben, andere vielleicht kritischer zu beleuchten. Jedenfalls haben Diskussionen aus Juries nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, da bin ich ganz konservativ. Aber um es mal so zu sagen, eine gut funktionierende Jury, und das war eine, ist eine, wo man versucht, konsensual auf einen Nenner zu kommen. Dass das bei 9 nicht gelingt und dass es selten eine 9-0 Entscheidung ist, ist, glaube ich, selbsterklärend. Aber wir waren dann am Schluss doch so, dass ich glaube, jeder mit der Entscheidung zufrieden leben konnte. Und das ist das, was es zu erreichen gilt. Und was mir jetzt nochmal ganz wichtig ist, es ist wirklich so, dass von dieser Liste fast jeder oder fast jede den Preis verdient hätte. Wer das dann beim einzelnen Juror ist, ist wieder die andere Frage.
Das wollte ich aber auch sagen. Wir saßen zusammen und haben auf diese 5 Titel nochmal geschaut und waren, glaube ich, alle da eigentlich schon ganz froh und haben gedacht, wären alles würdige Preisträger und Preisträgerinnen. Und dann hat sich wirklich ein sehr konstruktives Gespräch einfach über diese Bücher entsponnen. Ja, und wir sind alle aber sehr glücklich.
Aber vielleicht nochmal eins, war es denn wenigstens eine Kontroverse, vielleicht zu viel gesagt sozusagen, aber ich denke schon, dass ihr debattiert habt ja über dieses Genre. Ne? Also jetzt mal so eine Poetikvorlesung zu nehmen, das kam, glaube ich, in meiner Erinnerung noch nie vor bei diesem Literaturpreis.
Poetikvorlesungen nicht, aber wenn du denkst an Judith Schalansky beispielsweise, das war jetzt auch kein klassischer Roman oder kein klassischer Erzählband.
Richtig.
Und das ist ja auch das Besondere an dem Rabe-Preis, dass der eben nicht wie der Deutsche Buchpreis den Roman des Jahres auszeichnen will, sondern dass der sich so ein bisschen mehr öffnet eben auch zu Gattungen, die vielleicht sonst auch nicht so vorkommen bei solchen Preisvergaben.
Die Preisverleihung wird Anfang November in Braunschweig sein. Da sind wir mit unserem Programm auch prominent dabei.
Ja, genau, das übertragen wir live. Die Preisverleihung, auch die Vorabendlesung, die eingebettet ist in so ein kleines Literaturfestival, das übertragen wir auf dem Kanal Dokumente und Debatten. Und dann gibt es das aber auch nochmal im klassischen Radio, wiederum ein bisschen später, nämlich am 25. November gibt es eine 2-stündige Zusammenfassung dieser Preisverleihung.
Der Wilhelm Raabe Literaturpreis 2023 geht an Judith Herrmann, und darüber mitentschieden haben Wiebke Poromka aus unserer Redaktion und Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Danke Ihnen beiden.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lernen wir heute mal was ganz Praktisches. Machen Nägel mit Köpfen, wie das Buch der britischen Autorin und Bauingenieurin Roma Aggarwal heißt in der deutschen Übersetzung. Es geht um 7 Erfindungen, die die Welt bis heute verändern. Und im Studio ist Andrea Gerg, meine Lesart-Kollegin, heute am Mikrofon mir gegenüber. Ich grüße dich, hallo. Aufzählungen sind im Radio immer gefährlich, kann man sich meistens schlecht merken. Aber 7 Erfindungen, das geht aber vielleicht vor allem ja bei Dingen, die wir vermutlich alle kennen, oder?
Genau, da hat man sofort eine Assoziation dazu. Also sie nimmt Nagel, Rad, Feder, Magnet, Linse, Schnur und Pumpe unter die Lupe und erwähnt aber auch gleich am Anfang, dass es solche Einteilungen in der Technikgeschichte immer mal wieder gab und die sich immer verändern. Also in der Renaissance waren da zum Beispiel der Hebel dabei, der Flaschenzug oder auch die schiefe Ebene, der Keil und die Schraube. Aber sie sagt halt, das ist heute veraltet und reicht auch gar nicht mehr aus. Und die Dinge, die sie ausgesucht hat, da sagt sie, das ist quasi der Ausgangspunkt der Moderne, und zwar weil einmal das wissenschaftliche Prinzip dieser sieben Sachen, dann wegen der Technikbereiche, die sie berühren, aber eben auch, weil durch diese sieben Dinge unglaublich viele Innovationen überhaupt erst möglich geworden sind. Und dann geht sie her, betrachtet das, also sie schaut, wie ist das entstanden, wie ist es weiterentwickelt worden und was hat es für einen Einfluss auf unsere Gegenwart.
Was war es jetzt nochmal? Nägel?
Nagel, Rad, Feder, Magnet, Linse, Schnur und Pumpe.
Magnet, Linse, Schnur und Pumpe. Aber hakt sie das jetzt eins nach einem anderen ab oder wie ist das
Buch aufgebaut? Also es gibt eine kurze Einleitung und ein Schlusswort und ansonsten ja, sieben Dinge, sieben Kapitel. Meist fängt sie ganz persönlich an. Das ist ja irgendwie auch immer ganz schön. Da wird man gleich so reingezogen, wenn es so einen persönlichen Feldversuch gibt. Also im Kapitel über die Feder, da geht sie zum Beispiel zu einer promovierten Zeitmesskundlerin. Das kann man ernsthaft in Birmingham studieren. Horology, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zu Dr. Rebecca Struthers in ihrem Unternehmen im Schmuckviertel von Birmingham. Da lässt sie sich so ganz winzige Federn
Uhren, eine
zeigen.
Horologie, das ist
ja, genau.
Das ist die Uhrmeisterkunst.
Und lässt sich halt erklären, was für ein weiter Weg das war, eben von der, bis wir überhaupt mal eine Armbanduhr hier tragen können und mit was für Herausforderungen die Menschen bei der Zeitmessung bis dahin zu kämpfen hatten. Oder das erste Kapitel geht es um den Nagel und da geht Agrawal halt in so eine Schmiede im englischen Dorf Mackhattam in Hertfordshire. Fühlt man sich gleich wie bei Loriot. Und da drischt sie mit dem Hammer eben auf so ein Stück Eisen ein, bis das eben ein etwas grober und noch leicht warmer Nagel am Ende bei ihr in der Hand liegt. Und dann sagt sie, denkt sie eben drüber nach, warum ist es eigentlich so schwer, diesen Nagel zu schlagen? Und das liegt eben an der Formbarkeit des Materials. Dann macht sie so einen kleinen Physikexkurs. Sie ist ja auch Physikerin. Und dann geht sie in die Geschichte zurück. Wann gab es überhaupt die ersten Nägel? Bronzenägel, 3400 vor Christus in Ägypten. Dann erfährt man, was für physikalische Kräfte wirken auf so einen Nagel überhaupt ein. Warum gibt es im Schiffsbau Holznägel, im Flugzeug aber Nieten? Und wenn man dann auch noch kapiert hat, dass Schraube-Mutter-Verbindungen eigentlich das Allerbeste von allem sind, dann staunt man wirklich drüber, wie achtlos man ständig irgendwelches Zeug in die Hand nimmt und sich keinerlei Gedanken macht, wie die eigentlich funktionieren.
Also das Buch wäre auf jeden Fall was für meine Heimwerker-Handwerkerfrau. Nicht so gerade für mich, wie mit meinen zwei linken Händen, aber das klingt, Andrea, als wäre das also wirklich ein sehr, sehr erzählerisches, anekdotenreiches Buch und jetzt wirklich keine reine Technikgeschichte.
Nee, überhaupt nicht, dann wäre es auch nichts für mich. Wobei sie hat auch schöne Anekdoten aus der Technikgeschichte. Zum Beispiel gefiel mir super die Geschichte der ersten Geschirrspülmaschine. Ja, und die kommt im Kapitel über das Rad, weil das funktioniert nur über Zahnräder und Rollen und erfunden hat es 1883 eine Frau. Die kam aus einer Ingenieursfamilie. Der Großvater hatte das erste patentierte Dampfschiff erfunden und die hat sich immer geärgert, weil die haben so große Dinnerpartys gegeben. Die Angestellten waren halt zu grob und ständig ist ihr schönes Geschirr kaputt gegangen und dann hat sie gesagt, okay, ich baue mal eine Maschine. Und dann hat sie eben diesen Prototyp im Schuppen ihres Hauses zusammengefummelt mit einem jungen Mechaniker zusammen, weil die Bauingenieure wollten ihr alle nicht helfen. Und dann ist sie auf eine Messe gegangen und bald haben eben schon große Hotels, weil die Maschine war riesig, gar nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute in der Küche haben. Aber sie hatte damit Erfolg und sie ist aber erst 2006 posthum in die amerikanische National Inventors Hall of Fame gekommen.
Also das interessiert mich jetzt wirklich, weil Geschirrspülmaschine, das ist zu Hause mein Ressort, die darf ich ein- und ausräumen und bedienen und alles. Ne, so. Aber 1883, sagst du?
Unglaublich, oder?
Ist die erfunden worden und gab es die dann schon richtig als Geräte?
Die gab es eben in so Großausgaben für Hotels und Gastronomie
gedacht,
und so.
Dass die irgendwie 1950 vielleicht mal auf den Markt gekommen
ist. Ja, hätte ich auch gedacht.
Ne?
Also solche Geschichten sind da wirklich viele drin. Das ist irgendwie total spannend, was sie da so alles ausgegraben hat.
Physikerin ist sie, Roma Agrawal auch, hast du schon gesagt, Bauingenieur. Ich habe gelesen, sie ist sogar Statik für Brückenbau, ist sie Statikexpertin. Aber man muss jetzt nicht unbedingt Physik mögen oder verstehen, um Spaß an dem Buch zu haben.
Nee, im Gegenteil. Also ich war eigentlich die perfekte Testleserin, weil ich finde Physik zwar interessant, aber ich habe es eigentlich nie richtig verstanden in der Schule. Und dieser Frau Agrawal gelingt es aber, dass zumindest ich mal so ein paar Grundgesetze verstanden habe. Also zum Beispiel lachen jetzt wahrscheinlich Leute drüber, die sich mit Physik gut auskennen, aber dass eine Feder Energie speichern und umwandeln kann und solche Sachen. Das erklärt sie halt so gut, dass man denkt, ah ja, ist eigentlich völlig logisch, warum habe ich das nicht vorher schon mal begriffen? Oder wenn sie in so eine Firma geht in Sheffield, wo Stahlseile hergestellt werden, die man quasi dann mit reinkriechen kann, wie sind die eigentlich wechselseitig verdreht und dann eben auf so Brücken einen mitnehmen wie die Brooklyn Bridge, die eben nur wegen solcher Stahlseile überhaupt gebaut werden konnte. Unfassbar. Und sie erzählt halt auch schon auf der ersten Seite, dass sie bereits als Kind so Buntstifte auseinandergenommen hat und ihre Kreiden zertrümmert hat, weil sie wissen wollte, wie sowas funktioniert. Und ich glaube, dieser Typ Mensch muss man halt einfach sein, um so gründlich alles auseinanderzunehmen und diesen Funktionsprinzipien auf den Grund zu gehen. Und wenn man das nicht ist, macht das Buch aber total Lust, da doch eben sich vielleicht auch mal einfach Gedanken zu machen, wie funktionieren eigentlich die Dinge. Und sie nehmen einem so ein bisschen die Angst vor Technik.
Nägel mit Köpfen, 7 Erfindungen, die die Welt bis heute verändern. Das Buch von Roma Akrawal, jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag, übersetzt von Ursula Held, 336 Seiten, kosten 28 Euro. Ich habe jedenfalls schon ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Andrea Gerg hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank dafür. Bitte mehr schön. Dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Barbara Graf. Ich wohne hier in München, Maxvorstadt. Ich bin reger Kunde von dem Bücherschrank, stelle Sachen rein, hole Sachen raus. Und da habe ich mir zum Beispiel letzten rausgesucht, der Leuchtturm von Jean-Pierre Abraham. An dem Buch hat mich fasziniert, obwohl es sehr eintönig ist. Eben die Eintönigkeit. Es geht um einen Leuchtturmwärter und der beschreibt das Leben auf diesem Leuchtturm, die Instandhaltung, wie das ist, in diesem Leuchtturm zu sein, wenn das Meer über dem Leuchtturm zusammenschlägt. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, so, boah, halte ich das jetzt aus so lange? Auf der anderen Seite fand ich es eben auch faszinierend, wie man glücklich und zufrieden sein kann mit so wenigen Dingen. Also das fand ich irgendwie schön.
Aus München kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und auch Barbara Graf empfiehlt uns etwas, und zwar dieses wirklich wunderschöne Buch des französischen Autors Jean-Pierre Abraham, Der Leuchtturm. Erschienen im Verlag Jung und Jung im Taschenbuch, 160 Seiten, kosten 9,99 Euro. Und übersetzt hat das Buch Ingeborg Waldinger. Hier im Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt noch zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller dieses Erdballs kommen, zum Briten Ken Follett. Seine historischen Thriller haben sich weltweit hunderte Millionen Mal verkauft. Auch in Deutschland hat Ken Follett ein Riesenpublikum, das sich jetzt freuen kann, denn heute erscheint sein neuester Roman auf Deutsch mit fast 900 Seiten, Die Waffen des Lichts. Es ist ein weiterer, der 5. in seiner sogenannten Kingsbridge-Reihe, die vor 30 Jahren bald mit seinem Superbestseller Die Säulen der Erde begonnen hat. Nun läutet Ken Follett aber auch eine neue Ära ein, wie Anouk Schollin schon weiß, die den Autor in London getroffen hat.
1792 in England. Sal, eine junge Frau, verliert durch einen Unfall ihren Mann und muss sich alleine um den gemeinsamen Sohn kümmern. Kurz darauf werden die beiden nach einem Streit mit einem Gutsherrn aus der Stadt gejagt. Sie gehen nach Kingsbridge, damals noch ein Dorf. Aber die industrielle Revolution steht unmittelbar bevor. Für Ken Follett ein spannendes Thema.
Die industrielle Revolution war so emotional und so angespannt. Es gab so furchtbare Zusammenstöße zwischen Menschen und es gab Recht und Unrecht. Das Recht, wunderbare neue Maschinen zu erfinden, das Unrecht, Menschen arbeitslos zu machen.
In diesem Fall ist es die sogenannte spinnende Jenny, eine Spinnmaschine, die 8 Fäden auf einmal spinnen kann. Für Sal, eine Spinnerin, im ersten Moment eine Katastrophe. Dann aber findet sie ihren Platz in Kingsbridge. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schwierig die Arbeit am Spinnrad war, hat Ken Follett es selber versucht. Seine Herangehensweise an Romane ist immer ähnlich. Ganz oben auf der Liste steht die Recherche.
My usual timetable for a historical novel is 3 years.
Üblicherweise brauche ich 3 Jahre für einen historischen Roman. Im ersten Jahr recherchiere ich, im zweiten Jahr schreibe ich einen Entwurf und im dritten Jahr schreibe ich den dann um. Über die Charaktere denke ich vor allem im ersten Jahr nach, wer sie sind, woher sie kommen.
Neben Sal gibt es natürlich noch viele andere Figuren in Die Waffen des Lichts. Einer davon ist Spade, ein Weber.
Well, I really like Spade.
because he's shrewd.
Ich mag Spade. Er ist schlau, wirklich weise und er macht Geld. Und er sucht sich die sexieste Frau in der Geschichte. Und die andere Figur, die ich mag, ist Sal, weil sie so tough ist.
And the other one I really like is Sal, of course, because she's so tough.
Der Roman Waffen des Lichts endet mit der Schlacht bei Waterloo 1815 und mit dem Buch auch der Zyklus rund um Kingsbridge. Den erfundenen Ort hat Ken Follett sich in den verschiedenen Zeitaltern angeschaut, angefangen mit dem Ende des Mittelalters. Jetzt soll Schluss sein mit Kingsbridge, sagt er. Warum?
I find it difficult to say.
Schwer zu sagen, ich habe das Gefühl, es reicht jetzt. Und ich glaube, als kreativer Künstler sollte man aufhören, bevor man die Öffentlichkeit langweilt und nicht warten, bis sie sich langweilt.
Ganz ausschließen will er dann aber doch nicht, dass er eventuell nochmal nach Kingsbridge zurückkehrt. Bis dahin arbeitet er aber erstmal an einem anderen Projekt. An welchem? Das wollte Ken Follett noch nicht verraten.
Der neue Ken Follett ist da. Ab heute im deutschen Buchhandel Die Waffen des Lichts, erschienen im Lübbe Verlag, übersetzt von Dietmar Schmidt und Rainer Schumacher. Ein Riesenschmöker, 880 Seiten stark, zum Preis von 36 €.